NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen auch heute wieder die Folgen der Corona-Epidemie. Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus gestorben. Wir berichten gleich. Gesundheitsminister Spahn hat heute Maßnahmen empfohlen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Und die Bundesregierung will betroffene Wirtschaftszweige finanziell unterstützen. Außerdem, Flüchtlingskinder aus den griechischen Lagern sollen nach Deutschland gebracht werden, wenn andere Staaten mitmachen. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Der türkische Präsident Erdogan berät zurzeit mit der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen über die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze. Und der schwedische Schauspieler Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Jetzt ist es also passiert. Das, was die Experten schon lange erwartet hatten, die ersten Todesfälle in Deutschland. Zwei Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Beide in Nordrhein-Westfalen. Thomas Wenkert berichtet.
Eine 89-jährige Frau ist in Essen an dem Virus verstorben. Auch der Landkreis Heinsberg vermeldete am Nachmittag einen Todesfall aufgrund des Virus. Der Patient wurde in einem Krankenhaus im Kreisgebiet behandelt. Landrat Stefan Pusch bestätigte den Todesfall auf Anfrage des WDR. Der Kreis Heinsberg ist derzeit am stärksten vom Coronavirus betroffen. Hier gibt es mehr als 300 bestätigte Fälle. Vor knapp zwei Wochen war in der kleinen Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg das Coronavirus ausgebrochen. Ausgangspunkt war eine Karnevalssitzung, an der mehr als 300 Menschen teilgenommen hatten. Bis heute ist nicht klar, wer die Infektion ausgelöst hat. Seit zwei Wochen sind auch die Schulen und Kindergärten im Kreis Heinsberg geschlossen. Das öffentliche Leben liegt lahm.
Was kann also gegen die Ausbreitung des Coronavirus getan werden? Das war heute das Thema einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Spahn und mehreren Medizinern. Markus Sambale hat für uns die Pressekonferenz verfolgt. Spahn hatte ja schon im Vorfeld nahegelegt, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Heißt das, wir müssen uns zum Beispiel auf Fußballspiele ohne Zuschauer einstellen?
Ja, das ist ganz klar mein Eindruck. Selbst wenn es ja im Moment in die Kompetenz der örtlichen Gesundheitsbehörden fällt, ob Großveranstaltungen, Bundesligaspiele und Ähnliches stattfindet. Die Appelle, die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers heute waren so intensiv und auch so oft wiederholt und unterstützt auch mit den Einschätzungen der Experten vom Robert-Koch-Institut hier, dass mein Eindruck ist, über kurz oder lang, also wahrscheinlich wird sich das in den nächsten Tagen dann auch bundesweit so auf ein Niveau ziehen, dass Bundesligaspiele sicherlich ohne Zuschauer stattfinden werden.
Wie sieht es aus mit den Schulen und zum Beispiel Schülern, die gerade in Italien zum Skilaufen waren? Müssen die jetzt zu Hause bleiben?
Zum Teil schon, wenn sie in Risikogebieten waren und wenn die örtlichen Gesundheitsbehörden das so einschätzen, dass da eine Quarantäne nötig ist, dann wird das so getan. Grundsätzlich und pauschal kann man das nicht sagen. Da sind wir eben wieder beim Thema Föderalismus in Deutschland. Länder und Kommunen entscheiden sowas. Und was grundsätzlich den Schulbetrieb zum Beispiel angeht oder auch Universitäten, Bildungseinrichtungen, auch öffentlicher Nahverkehr, da hat Jens Spahn ganz klar gesagt heute, das sind Sachen, die im öffentlichen Alltag, im Leben so wichtig sind. Da will er im Moment nicht rangehen und auch keine Empfehlungen geben. Andere Sachen, die eher privater sind, wie Clubbesuche, Fußballspiele, Konzerte, da heißt es ganz klar, überlegt euch, ob das im Moment wirklich sein muss.
Aber Sie haben es ja schon angesprochen, das sind Sachen, die Spahn eigentlich gar nicht entscheiden kann. Das sind Sachen, die Kommunen oder Kreise entscheiden können, wie zum Beispiel Spielabsagen oder ob Schulen geschlossen bleiben sollen. Sollte Spahn sich da nicht lieber raushalten, solche gegensätzlichen Entscheidungen, auf der einen Seite die Kreise und Kommunen, auf der anderen Seite die Bundesregierung, verunsichern die nicht eher?
Ja, natürlich. Das sorgt natürlich für Kopfschütteln und für viele Fragen. Es hat natürlich auch was Gutes, weil man in dieser ganzen Zeit der Corona-Ausbreitung natürlich auch örtlich da reagieren konnte, wo es besonders nötig war. Also in einer Risikoregion in Nordrhein-Westfalen beispielsweise konnte man dann sehr schnell Schulen schließen und weit entfernt in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, als da das Coronavirus noch nicht war, konnte alles normal weitergehen. Das ist so ein bisschen die Begründung, warum das richtig ist. Aber gleichzeitig hat Spahn gemerkt am Wochenende, das hat er selber so gesagt, dass diese Verunsicherung auch eben so verbreitet ist, dass Spahn selbst gesagt hat, jetzt gehe ich raus, auch mit dieser Ansage, Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern sind kritisch und heikel. Die Zahl ist ja ein Stück weit willkürlich, aber er wollte ein Zeichen setzen und sagen, Leute, hört zu, aus Expertensicht ist das einfach nötig, dass diese Veranstaltungen möglichst nicht stattfinden.
Heute bei der Pressekonferenz ging es ja auch nochmal explizit um die Bedrohung durch den Virus. Wie sind da jetzt die Erkenntnisse der Mediziner?
Innerhalb der letzten Woche sind die Zahlen in Deutschland natürlich deutlich gestiegen und die Zahl der Ansteckungen steigt damit natürlich umso mehr. Und es ist einfach die große Sorge, dass das so schnell gehen könnte, dass das Gesundheitssystem, konkret also Krankenhäuser, Intensivstationen, Beatmungsgeräte, dass das ganze System überfordert wäre, wenn diese Fälle zu schnell gleichzeitig auftauchen. Und deshalb heißt es Zeit gewinnen, das ist eben das Motto. Und deswegen eben die Ansteckung auf eine möglichst lange Zeit zu strecken. Und gleichzeitig hatten ja manche gehofft, dass vielleicht warmes Wetter und Sonne dafür sorgt, dass dieses Virus möglichst schnell wieder verschwindet. Da hat sich heute der Chef-Virologe der Charité sehr, sehr skeptisch geäußert und meint, anders als manche Grippeviren scheint dieses neue Virus nicht so schnell zurückzugehen, wenn es warm wird.
Das waren Informationen und Einschätzungen von unserem Korrespondenten Markus Sambale. Die Auswirkungen der Corona-Krise ließen heute an der Frankfurter Börse die Kurse ins Minus rutschen und auch der Ölpreis sank so tief wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und auch in der Wall Street sorgte die Corona-Krise für Turbulenzen. Peter Mücke berichtet.
Der Handel an der Wall Street wurde für 15 Minuten ausgesetzt, nachdem der S&P 500 zum Handelsstart rund 7% gegenüber Freitag verloren hatte. Diese automatische Unterbrechung war nach der Finanzkrise 2008 eingeführt worden, um bei einem starken Kursrutsch die Märkte zu beruhigen. Auch der Leitindex Dow Jones war mit einem Minus von mehr als 7% in den Handelstag gestartet, der größte Kursrutsch seit 10 Jahren. Auslöser der neuen Turbulenzen ist der Verfall des Ölpreises, der stärkste Einbruch seit dem Golfkrieg 1991. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen der von Saudi-Arabien angeführten OPEC und Russland. Sie hatten in den vergangenen Jahren ihre Erdölproduktion aufeinander abgestimmt, um die Preise hochzuhalten. Doch am Freitag ist dieses de facto Kartell an der Frage zerbrochen, wie man auf die sinkende Ölnachfrage infolge der Coronavirus-Epidemie reagieren soll. Die Aussicht auf eine Ölschwemme bei sinkendem Verbrauch ließ die Kurse regelrecht implodieren.
Was es bedeutet, wenn die Angst vor dem Coronavirus ein Land fest im Griff hat, das wird gerade im Norden Italiens deutlich. Dort dürfen fast 16 Millionen Menschen ihren Wohnort nicht verlassen. Das ist fast ein Drittel der Bevölkerung Italiens. Lisa Weiß berichtet.
Ausnahmezustand in Norditalien. Die Polizei kontrolliert Autobahnen und Ausfallstraßen. Wer aus den weitgehend abgesperrten Gebieten raus will, muss Formulare ausfüllen und einen guten Grund haben, unaufschiebbare Arbeit zum Beispiel oder einen medizinischen Notfall. Doch was im Norden passiert, hat auch Auswirkungen auf den Rest Italiens. Auf Touristen zum Beispiel, wie Federico aus Brasilien, der zusammen mit seiner Mutter über den Petersplatz in Rom spaziert. Sie trägt eine Schutzmaske, er nicht. Hier sei ja alles relativ entspannt, findet er. Ihm macht etwas anderes Sorgen. Wir müssten für den Rückflug das Flugzeug von Mailand ausnehmen. Die Fluggesellschaft antwortet nicht und wir versuchen herauszufinden, was wir jetzt machen sollen. Federico ist einer von wenigen Touristen, die in diesen Tagen noch auf Roms Straßen zu sehen sind. Die Besucher bleiben weg. Schon seit Ende Februar, sagt Stefania Catozzi von der Hotelgruppe 4L Collection. Wie hoch die Einbußen sein werden, ist noch nicht klar. Sicher ist nur, sie sind riesig. Unser größtes Problem ist, dass jeden Tag etwas Neues kommt. Alle Reservierungen sehen wir als verloren, weil die Menschen im letzten Moment ihre Buchungen stornieren. Obwohl Stefania Catozzi und ihre Mitarbeiter alles tun, um ihre Kunden zu beruhigen. Sie haben Thermoscanner in der Lobby installiert, um Menschen aufzuspüren, die Fieber haben. Bei über 38 Grad wird der Hotelmanager alarmiert. Überall steht Desinfektionsmittel. Und wenn sich doch jemand krank fühlt, gibt es Quarantänezimmer, sagt Francesca vom Hotel American Palace und führt in ein lichtdurchflutetes Hotelzimmer. Das ist der sogenannte sterile Raum. Der ist leer, ohne große Einrichtung und hier gibt es Desinfektionsmittel. Der Raum wird mehrmals am Tag desinfiziert. Die Römer selbst bleiben dagegen eher ruhig, wenigstens die meisten. Schließlich sind hier in Rom gar nicht so viele Corona-Fälle bestätigt. In der ganzen großen Region Latium sind momentan nur etwa 80 Menschen erkrankt. Zum Vergleich, allein in der deutschen Stadt München sind insgesamt etwa 60 Corona-Infektionen gemeldet. Und so sitzt auch Chiara ganz entspannt in einem Straßencafé in Rom. Angst hat sie keine. Wirklich nicht. Ich mache mir Sorgen um ältere Menschen, um die mit geschwächtem Immunsystem, aber nicht um mich.
Lisa Weiß berichtete aus Rom. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie waren gestern Abend auch Thema des Koalitionsausschusses in Berlin. Einige Wirtschaftsforscher hatten schon vor einer drohenden Rezession gewarnt. Aber es ging gestern nicht nur um finanzielle Hilfen. Uli Haug berichtet.
Dass Wirtschaft zu 50% Psychologie ist, wird dem Wirtschaftswunderkanzler Ludwig Erhard zugeschrieben und gerne bei allen möglichen Krisen hervorgekramt. Dass am alten Spruch ein Funken Wahrheit dran sein muss, zeigte sich aber auch heute wieder. Denn als die Koalitionsspitzen nachts um 3 Uhr ins Bett fielen, war die Börse in Tokio bereits eröffnet. Finanz- und Wirtschaftsminister konnten also den folgenden allgemeinen Kurssturz erahnen. Wohl auch deshalb warben sie sehr gezielt um das Vertrauen.
Wir werden also über Kurzarbeit hinaus dafür sorgen, dass immer genügend Liquidität für die Wirtschaft zur Verfügung steht.
Es muss klar sein von Anfang an, dass diese Unternehmen die Hilfe bekommen, die sie brauchen, damit sie ihre wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten fortsetzen können.
Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier wollen noch in dieser Woche Pläne zur finanziellen Unterstützung betroffener Unternehmen vorstellen. Außerdem sollen die Hürden für Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 verringert werden. Beispielsweise indem die Bundesagentur für Arbeit auch die Sozialausgaben für Kurzarbeiter vollständig übernimmt. Bei einem deutsch-griechischen Wirtschaftstreffen kündigt die Bundeskanzlerin außerdem an:
Wir werden 2020 und in den Folgejahren unsere Investitionen auch weiter steigern. Und das ist etwas, womit Deutschland auch seinen Beitrag in Europa leisten möchte, damit wir eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben.
Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich und beim Coronavirus will die Bundesregierung auf europäischer Ebene ihren Beitrag leisten. Auch zur Aufnahme von Kindern aus den überfüllten Flüchtlingslagern ist sie zumindest bereit.
Das kann Griechenland nicht alleine bewältigen und deshalb wird sich Deutschland in einer Koalition der Willigen mit einem angemessenen Anteil auch beteiligen.
Wie groß ein angemessener Anteil ist und wer der Koalition der Willigen angehört, ist noch völlig offen. Die SPD-Vorsitzende Esken lässt am Morgen durchblicken, dass die Verhandlungen um kranke und besonders schutzbedürftige Flüchtlingskinder mit der Union schwierig waren.
Die Sache mit den Kindern hat beschämend lang gedauert.
Angesichts des wenig konkreten Ergebnisses ist der Grünen-Vorsitzende Habeck sauer auf die Bundesregierung. Er könnte sich bei der Aufnahme der kranken Kinder auch einen deutschen Alleingang vorstellen.
Das würde ich mir von der Bundesregierung wünschen. Sie bewegt sich im Moment noch im Schneckentempo. Ich räume ein, dass es eine Bewegung ist, aber mehr geht schon noch.
Deutschland könnte bei der Aufnahme von Flüchtlingen sicher mehr leisten, doch es ist politisch nicht mehr gewollt, machte die Bundeskanzlerin beim deutsch-griechischen Wirtschaftsforum unmissverständlich klar.
Wir können sagen, 2020 ist nicht 2015.
Uli Haug berichtete aus Berlin. Die angekündigte Hilfe für die Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern ist auch das Thema unseres Kommentars im Echo des Tages. Von Kai Küstner.
Mit einem Herz aus Stein ausgestattet zu sein, lässt sich kein Politiker gerne nachsagen. Und so erklärt sich die Bundesregierung nun bereit, zumindest den Schutzlosesten der Schutzlosen, den Kindern unter den Kriegsflüchtlingen auf den griechischen Inseln zu helfen. Die GroKo hat lange gebraucht, um sich zu dieser dringend gebotenen Notfallmaßnahme durchzuringen und will doch gleichzeitig bloß nicht den Eindruck erwecken, als sei dies nun der Auftakt zu einer Art Willkommenskultur 2.0. Als handle es sich um mehr als eine vorübergehende Herz. Erweichung. Angst ist ein schlechter Ratgeber, so lautet eine Lebensweisheit. Und doch wird die deutsche Politik von kaum etwas so getrieben wie von der Furcht, dass sich die Flüchtlingskrise 2015 wiederholt. Dass bei den Schutzsuchenden das Signal ankommen könnte, deutsche Grenzen und Herzen stünden für sie offen. Nur so erklärt sich der schüchterne, fast schon etwas verschämt scheinende Umgang mit den Flüchtlingskindern. Menschlichkeit ja, aber bitte keine überbordende. Humanität wird dieser Tage lieber in Homöopathie Dosen verabreicht. Seit Wochen, seit Monaten bieten zahlreiche deutsche Städte und Gemeinden ihre Hilfe offen an. Gebt uns die minderjährigen Schutzbedürftigen, heißt es seit geraumer Zeit aus Hannover, aus Köln, Düsseldorf, aus Frankfurt an der Oder. Allein die Bundesregierung wollte nicht und drückt sich auch weiter um allzu klare Festlegungen. 1000 bis 1500 Kindern, schwer krank oder elternlos und jünger als 14, will man nun helfen, steht im Papier des GroKo-Koalitionsausschusses. Doch auf EU-Ebene wird eine Koalition erst noch gesucht. Eine Koalition der Willigen soll sich finden, die diese Kinder aufnimmt. Gegen eine europäische Lösung spricht ja nichts. Doch bis Sie Antworten auf die Frage bekommen, wann genau wie viele von Ihnen nach Europa, nach Deutschland dürfen, werden die traumatisierten Minderjährigen das griechische Lagerelend noch eine Weile ertragen müssen. Und die tausenden anderen, die dort festsitzen, sowieso. Vielleicht hätte Europa sich und vor allem den Flüchtlingen dies alles ersparen können. Wenn es die letzten 5 Jahre genutzt hätte, sich auf eine zupackende, vor allem gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu einigen. Der Türkei-Deal von 2016, mit dem die EU den türkischen Präsidenten Erdogan zu einer Art Türsteher machte, der sich breitbeinig und mit verschränkten Armen den Flüchtlingen auf dem Weg in die EU entgegenstellen sollte, hat den Europäern Zeit erkauft. Zeit, die sie nicht genutzt hat. Den Syrien-Krieg hätten die Europäer kaum verhindern, mutmaßlich aber seine Folgen eindämmen können. Mit humanitären Korridoren, mit Flugverbotszonen, vielleicht auch mit härteren Russland-Sanktionen. Um dem vor Krankenhausbombardements nicht zurückschreckenden Moskau und dem die eigene Zivilbevölkerung mit Fassbomben bekämpfenden syrischen Machthaber Assad zumindest im Ansatz Einhalt zu gebieten. Wäre das riskant gewesen? Ja. Doch nun wird offenbar, was es für die EU bedeutet, sämtliche Handlungsmöglichkeiten in fremde Hände zu legen. Auch in die Erdogans etwa, der als Flüchtlingstürsteher nur ein Schrittchen beiseite treten musste, um Europa das Fürchten zu lehren. An all dies sollte die EU sich erinnern, wenn die nächste Krise vor der eigenen Haustür entbrennt. Im eigenen Interesse und im Interesse all jener, vor allem auch der hilfsbedürftigen Kinder, die dann womöglich wieder Zuflucht in Europa suchen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das war die Meinung von Kai Küstner. Wir bleiben beim Thema Flüchtlinge. Vor einer Woche hatte der türkische Präsident Erdogan mit seiner Ankündigung, die Grenzen zu Europa zu öffnen, Tausende von Flüchtlingen an die türkisch-griechische Grenze gelockt. Die mussten dann aber feststellen, dass es dort kein Weiterkommen gab, weil die griechische Grenze geschlossen war. Die Flüchtlinge waren buchstäblich zwischen die Fronten geraten. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die Situation unerträglich. Heute Nachmittag kam nun Erdogan nach Brüssel, um mit von der Leyen zu sprechen. Die beiden sind gerade vor einer knappen Stunde zusammengekommen. Astrid Korall in Brüssel beobachtet für uns das Treffen. Keine guten Voraussetzungen für eine schnelle Einigung, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die EU und auch die Türkei haben derzeit ein sehr schwieriges Verhältnis und eine schnelle Einigung ist überhaupt nicht in Sicht. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat auch allzu große Erwartungen an dieses Treffen deutlich gedämpft. Sie hat heute Mittag schon gesagt, man stehe am Beginn von Gesprächen, es würden aber noch viele weitere folgen. Auf der anderen Seite, dass Erdogan überhaupt hier in Brüssel ist, wird von manchen schon als gutes Zeichen gewertet, nämlich als ein Zeichen, dass der Dialog wieder aufgenommen wird.
Türkei-Kenner vermuteten ja schon vergangene Woche, dass die angebliche Grenzöffnung Erdogans eine Art Hilferuf an die Adresse der EU war, weil er nicht mehr weiß, wie er mit den Flüchtlingen aus Syrien umgehen soll. Wenn das stimmt, dann bräuchte die EU doch nur die Finanzhilfe für die Türkei aufzustocken und alles wäre so wie vorher, oder?
Ja, also das klingt recht einfach, aber das ist überhaupt nicht einfach. Denn wenn die EU jetzt mir nichts, dir nichts und sehr schnell der Türkei einfach so mehr Geld gibt, dann könnte die Erpressung, die viele ja in Erdogans Politik sehen, am Ende aufgehen. Und dieses Signal will die EU auf gar keinen Fall senden. Klar scheint nur, es wird über diese zusätzlichen Mittel diskutiert. Und bevor diese überhaupt fließen, muss sich Ankara erstmal wieder an das Flüchtlingsabkommen halten. Und was man natürlich auch noch sagen muss, es geht Erdogan in Gesprächen hier nicht nur um das Geld, sondern auch zum Beispiel um Unterstützung für seine Politik in Syrien. Er will Rückendeckung der EU, er will sie ins Boot holen und er will aber auch Unterstützung von der NATO. Er hat sich heute hier vor dem Treffen mit von der Leyen auch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg getroffen und da hat er gesagt, er erwarte klare Unterstützung von den Verbündeten. Auf der anderen Seite hat aber dann Jens Stoltenberg wiederholt, was er schon mal betont hat, nämlich das Bündnis unterstützt die Türkei bereits jetzt schon sehr und man überprüfe, was man noch mehr tun könne. Aber das war's dann auch.
Kommen wir noch mal zurück zu den Beschlüssen des Koalitionsausschusses in der vergangenen Nacht. Da wurde ja beschlossen, Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern zurückzuholen oder nach Deutschland zu holen, wenn es eine sogenannte Koalition der Willigen gibt. Gibt es dafür irgendwelche Zeichen, dass es diese Koalition der Willigen wirklich, dass es die wirklich geben wird?
Ja, es gibt zumindest Länder, die auch signalisiert haben, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Laut Ursula von der Leyen ist das neben Deutschland, Frankreich, Portugal, Finnland und auch Luxemburg. Luxemburgs Minister Jean Asselborn, der hat ja schon ganz konkret vergangene Woche erklärt, dass man unbegleitete Kinder und Jugendliche aufnehmen wolle. Aber es sind auch nur, muss man sagen, 5 von 27 Mitgliedstaaten, für die dieser Schritt vorstellbar ist. Das heißt im Umkehrschluss, die übergroße Mehrheit der Mitgliedstaaten in der EU will das nicht. Und am Ende tatsächlich könnte es dann auf diese Koalition der Willigen hinauslaufen. Es gibt eine solche ja bereits für Flüchtlinge und Migranten, die vor Italien und Malta aus Seenot gerettet werden. Auch da ist Deutschland dabei. Hier in diesem Fall geht es jetzt lediglich um diese 1.500 Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern. Man muss auch sagen, eine Dauerlösung für die Aufnahme und Verteilung von ihnen ist das natürlich nicht.
Vielen Dank. Der Streit um die Flüchtlinge, das waren Informationen und Einschätzungen von unserer Korrespondentin in Brüssel, Astrid Korall. Unkonzentrierte Kinder, ehrgeizige Eltern und ein hoher Lärmpegel. Lehrer sein ist kein Traumberuf. Das ist zwar nicht unbedingt neu, aber jetzt hat die Universität Rostock die Probe aufs Exempel gemacht und 16.000 Gymnasiallehrer nach ihren Arbeitsbedingungen befragt. Alexandra Bauer zu den Ergebnissen.
2/3 der Gymnasiallehrer in Deutschland klagen über eine hohe Arbeitsbelastung. Das ist das Fazit einer neuen Studie, die heute im Auftrag des Deutschen Philologenverbandes in Berlin vorgestellt wurde. Die von der Universität Rostock online befragten Gymnasiallehrer leiden am meisten an den langen Arbeitstagen und klagen darüber, dass sie immer mehr Sonderaufgaben zu erledigen hätten. Viele beschweren sich auch über den hohen Lärmpegel in den Klassen und die schlechten Rahmenbedingungen. So fehlen in vielen Schulen beispielsweise Ruhezonen. Etwa 95% der befragten Gymnasiallehrer empfinden auch die Leistungsunterschiede zwischen den Schülern als belastend. Jeder zweite klagt über verhaltensauffällige Schüler. Der Deutsche Philologenverband fordert deshalb bessere schulische Rahmenbedingungen. Das Gymnasium dürfe nicht nur durch chronische Überlastung der Lehrer funktionieren, hieß es. Die Gymnasiallehrer wünschen sich in erster Linie kleinere Klassen und weniger Pflichtwochenstunden. Trotz der Kritik ist der Großteil der befragten Lehrer mit dem eigenen Beruf zufrieden. Sie schätzen besonders die Arbeit mit den Schülern und die flexible Zeiteinteilung.
In den Niederlanden hat heute ein aufsehenerregendes Strafverfahren begonnen. Vor knapp 6 Jahren war ein malaysisches Passagierflugzeug mit 298 Menschen an Bord von der Ukraine aus abgeschossen worden. Die Ermittlungen ergaben, dass wahrscheinlich russische Separatisten für den Abschuss verantwortlich waren. Die und auch die russische Regierung lehnen aber jede Verantwortung ab. Heute begann der Prozess in Amsterdam gegen 4 Angeklagte. Ludger Kazmierczak berichtet.
Karen Honaker, Tim Renkesch, Jeroen Wals.
Als Staatsanwältin Dedi Voyazoy die Namen aller 298 MH17 Opfer vorliest, ist es mucksmäuschenstill im Gerichtssaal, 20 Minuten lang. Ein bewegender Moment auch für Ria van der Steen, die bei dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine ihren Vater und ihre Stiefmutter verloren hat. Dass nun den ersten 4 Tatverdächtigen der Prozess gemacht werde, sei immens wichtig für die Angehörigen, sagt sie, auch wenn die kommenden Monate und vielleicht Jahre emotional nicht leicht sein werden. Weil du auf diesen Moment so lange gewartet hast, kommt alles wieder hoch. Auch die Angst und Panik des ersten Tages, das ist alles wieder da. Ich habe durchaus gemischte Gefühle, aber die Freude darüber, dass es nun losgeht, überwiegt bei mir in diesem Moment. Angeklagt sind 4 Männer, die auf Seiten der pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine aktiv gewesen sein sollen. 3 russische Staatsbürger und 1 Ukrainer.
Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Bulatov und Leonid Kharchenko.
Die 4 Beschuldigten müssen sich wegen des Abschusses eines zivilen Flugzeugs und wegen 298-fachen Mordes vor Gericht verantworten. Sie hätten zwar nicht selbst auf den roten Knopf gedrückt, aber den Transport der für den Abschuss verantwortlichen Bugrakete mit vorbereitet und begleitet, so die Anklägerin.
In den Augen von het Openbaar Ministerie haben zij bewerkstelligd.
Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben sie dafür gesorgt, dass rund um den 17. Juli 2014 eine tödliche Waffe, nämlich die Bug-Batterie, in den Osten der Ukraine gebracht wurde, zu einem Platz, von wo aus die Rakete abgeschossen werden konnte und Flug MH17 traf. Danach haben sie ebenfalls dafür gesorgt, dass die tödliche Waffe wieder zurücktransportiert wurde.
Vervolgens haben sie auch dafür gesorgt, dass das tödliche Waffen wieder wird. zurückgebracht.
Zurück nach Russland. Denn nach den Erkenntnissen des internationalen Ermittlerteams gehörte das Bug-System zur 53. Brigade der russischen Luftabwehr in Kursk. Moskau streitet jedoch jede Verwicklung in den Fall ab. Die Regierung spricht von einer Medienkampagne gegen Russland und von gefälschten oder manipulierten Beweisfotos und Telefonaufnahmen. Das Verfahren begann in Abwesenheit der Beschuldigten. Nur einer der Angeklagten, Oleg Pulatow, lässt sich vor Gericht durch Anwälte vertreten. Er wolle seine Unschuld beweisen, erklärte seine niederländische Verteidigerin Sabine ten Duschrate in ihrem Eröffnungsstatement.
Oleg Pulatow stellt sich auf das Standpunkt, dass er nicht verantwortlich ist.
Oleg Pulatow vertritt den Standpunkt, in keinster Weise verantwortlich zu sein für den Abschuss von MH17 und oder die Folgen davon. Dass ein Prozess in Abwesenheit der Angeklagten geführt wird, ist eine Besonderheit des niederländischen Rechtssystems. Anders als in Deutschland und den meisten anderen Ländern gehe es nämlich nicht ausschließlich darum, jemandem eine Tat nachzuweisen, erklärt Staatsanwalt Wart Ferdinand Düssel.
Eine Strafsache dreht nämlich auch.
In einer Strafsache geht es auch darum, festzustellen, was genau passiert ist. Es geht um die Wahrheitsfindung. Der Tatverdächtige kann dabei durch seine Aussagen eine wichtige Rolle spielen, aber er muss sich nicht einlassen, damit das Gericht zu einem legitimen Ergebnis kommt.
Aber sein Inbring ist nicht notwendig für eine legitime Auskunft.
Im Gerichtssaal konnten nur etwa 20 Hinterbliebene der Opfer den Prozessauftakt verfolgen. Für die vielen anderen Angehörigen haben die Justizbehörden in der Nähe von Utrecht ein Kongresszentrum angemietet, in dem das Verfahren übertragen wird. Nach Einschätzung von Experten wird es vermutlich Jahre dauern, ehe das Gericht ein Urteil fällt.
In der Schweiz hat heute der Prozess um die Fußball-Weltmeisterschaft von 2006 begonnen. Es geht um den Verdacht, dass das sogenannte deutsche Sommermärchen durch eine hohe Millionenzahlung gekauft wurde. Allerdings fehlten heute 3 der 4 Angeklagten beim Prozessauftakt. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Alle 3 hatten gesundheitliche Gründe genannt, warum sie nicht persönlich an der Verhandlung teilnehmen. Unter anderem hätten sie Angst davor, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Das Bundesstrafgericht im Südschweizer Bellinzona liegt unweit der Grenze zu Italien. Die Richterin wertete das Fehlen der Beschuldigten als unentschuldigt. Sie hätten jetzt bis Mittwoch Zeit, im Kantonskrankenhaus von Bellinzona ihre Gesundheit überprüfen zu lassen. Einziger Anwesender auf der Anklagebank war der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Lindsay. Theo Zwanziger kritisierte erneut die Schweizer Justiz. Die Entscheidung des Gerichts, sein Fehlen als unentschuldigt zu bewerten, habe ihn nicht überrascht. Die Verteidigung von Horst R. Schmidt zeigte sich konsterniert. Über unabhängige ärztliche Zeugnisse sei einfach hinweggegangen worden. Um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, galten im Gericht besondere Regeln. Unter anderem wurde allen Anwesenden die Körpertemperatur gemessen. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen. In dem Prozess geht es um eine dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro vom DFB an die FIFA im Vorfeld der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Den Angeklagten wird vorgeworfen, die Summe wissentlich falsch deklariert zu haben. Den Beschuldigten drohen bis zu 5 Jahre Haft.
Der Schauspieler Max von Sydow hat in den Filmen vieler berühmter Regisseure gespielt. David Lynch, Martin Scorsese oder Steven Spielberg, das sind nur einige von ihnen. Jetzt ist Max von Sydow mit 90 Jahren gestorben. Carsten Schmiester erinnert an einen großen Schauspieler.
Der Sohn Gottes bezwingt dich. Das Blut der Märtyrer bezwingt dich. Eine Schlüsselszene im Schocker Der Exorzist von 1973. Max von Sydow als Pater Merrin nahm es mit dem Bösen auf und die Kinowelt bekam Gänsehaut. Das war einer dieser unvergesslichen von Sydow-Momente. Ein anderer entstand wesentlich früher, 1957. Von Sydow als der an Gott verzweifelnde und mit dem Tod ums Leben schachspielende Kreuzritter Antonius Block. Warum kann ich Gott in mir nicht töten? Warum lebt er in mir weiter, obwohl ich ihn aus meinem Herzen reißen will? Das 7. Siegel, Regie damals Ingmar Bergman, mit dem von Sydow schon am Theater in Malmö gearbeitet hatte und der sein Mentor wurde. Der 1,90 Meter große gebürtige Schwede mit deutschen Wurzeln galt seit jener Zeit als Bergmannstar und war doch so viel mehr. Die Tatsache, dass ich in vielen Bergmann-Filmen gespielt habe, bedeutet ja nicht, dass ich während dieser Jahre nur das gemacht hätte. Da waren viele andere Sachen und viele andere Filme, zuerst in Schweden, aber dann noch im Ausland. Von Sydow hat mit Woody Allen gedreht, mit Steven Spielberg. Neben ihm standen unter anderem Tom Hanks oder Leonardo DiCaprio vor der Kamera. Seine Bilanz, mehr als 100 Filme, darunter Hannah und ihre Schwestern, Pelle der Eroberer oder der James Bond, sag niemals nie. Das 9-11-Drama extrem laut und unglaublich nah, Star Wars oder Game of Thrones. Mal Charakterdarsteller, mal Held, oft Bösewicht, immer eindrucksvoll, extrem ausdrucksstark. Privat hörte man zuletzt wenig von ihm. Er war in zweiter Ehe mit einer französischen Filmemacherin verheiratet, lebte in Frankreich als Franzose. Seine schwedische Staatsbürgerschaft hatte er vor 18 Jahren aufgegeben. Viele Schweden hatten ihm das übel genommen, aber damit konnte er ebenso gut leben wie mit dem Bergmann-Stempel. Den, so hatte er es kurz vor seinem 90. Geburtstag in diesem Interview gesagt, den habe er jahrelang zurechtgetragen, aber dann nicht mehr.
Ja, er ist ein Schauspieler.
Ich bin Schauspieler.
Carsten Schmiester erinnerte an Max von Sydow. Und damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info.